Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Schön, dass ihr dabei seid. Heute nehmen wir uns eine Stadt vor, die, wie kaum eine andere, zugleich fasziniert und ja auch überfordert. Delhi. Wir haben uns für euch mal durch einen ziemlichen Stapel Material gewühlt. Also Reiseberichte, Artikel über Geschichte und aktuelle Herausforderungen, harte Fakten und sogar so ein paar persönliche Anekdoten aus Online-Foren. Unsere Mission heute. Wir wollen gemeinsam mit euch verstehen, was diese indische Megametropole ja im Kern ausmacht. Was steckt denn nun hinter den Schlagzeilen über Smog und Verkehrschaos? Wie lebt es sich in einer Stadt, die uralte Geschichte atmet und gleichzeitig, naja, mit voller Wucht in die Zukunft katapultiert wird? Lass uns das mal genauer anschauen. Man spricht ja oft von Delhi als der Stadt der sieben Städte oder sogar mehr, je nachdem, wie man zählt. Das finde ich schon faszinierend. Über Jahrtausende wurde hier immer wieder gebaut, erobert, zerstört und neu aufgebaut. Stellt euch das mal vor. Das reicht von dieser mythischen Stadt Indraprastha aus dem Mahabharata-Epos. Gut, dafür fehlen zwar archäologische Beweise, aber sie ist im Gründungsmythos halt fest verankert. Über frühe Festungen hinduistischer Herrscher der Rajputen wie Lal Kot, dann die Zeit des Sultanats von Delhi ab dem 12. Jahrhundert, die Pracht der Mogollen im 16., 17. Jahrhundert mit ihrer Hauptstadt Shahjahanabad, bis hin zur britischen Kolonialzeit, die uns dann Neu-Delhi brachte.
Genau diese ständige Überlagerung ist es, die Delhi so einzigartig macht. Die Geschichte ist hier nicht nur irgendwie in Museen konserviert, sie liegt buchstäblich auf der Straße, ist ins Stadtbild eingewachsen, man stolpert halt ständig über Zeugen vergangener Epochen. Das ist nicht nur Kulisse, nein, es ist Teil des Alltags. Denk doch nur mal an den Kutb-Komplex im Süden. Der Kutb-Minar, dieser riesige Siegesturm aus dem 12. Jahrhundert, der thront auf den Überresten der noch älteren Rajputen-Festung Lal Kot. Und direkt daneben steht diese geheimnisvolle, rostfreie eiserne Säule, ein echtes metallurgisches Wunderwerk, wahrscheinlich aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Der genaue Zweck und die Herkunft geben immer noch Rätsel auf. Oder nimm das Humayun-Mausoleum, ein architektonisches Meisterwerk im persischen Stil, Mitte des 16. Jahrhunderts für den zweiten Mogul-Herrscher erbaut. Es war quasi der Prototyp für das Taj Mahal, ja, und das erste dieser großen Mogul-Grabmäler in Delhi. Und natürlich das Rote Fort, Lal Qila, erbaut von Shahjahan im 17. Jahrhundert als Machtzentrum seiner neuen Hauptstadt Shahjahanabad. Trotz Plünderungen, also zum Beispiel durch den persischen Herrscher Nadir Shah 1739 oder durch die Briten nach dem Aufstand von 1857, strahlt es immer noch eine immense Würde aus, wirklich beeindruckend. Und gleich nebenan erhebt sich die Jama Masjid, Indiens größte Moschee, ebenfalls von Shahjahan erbaut, die majestätisch das Gewusel von Alt-Delhi überblickt.
Es ist wirklich verblüffend, ja, wie diese Monumente plötzlich im modernen Stadtbild auftauchen. Du fährst durch den dichten Verkehr und auf einmal steht da ein jahrhundertealtes Mausoleum auf einem Kreisverkehr, oder?
Genau.
Oder eine alte Moschee ist so eingezwängt zwischen neuen Büroklötzen und Wohnhäusern. Dieser Kontrast, also zwischen dem alten, organisch gewachsenen Alt-Delhi und dem geplanten Neu-Delhi, das ist ja auch eines der prägendsten Merkmale der Stadt, oder?
Absolut. Dieser Bruch ist unübersehbar. Fangen wir mal mit Alt-Delhi an, dem früheren Shahjahanabad. Das ist ein Labyrinth aus engen, verwinkelten Gassen. Wirklich ein Gewirre. Ist eine Kakophonie aus Geräuschen, das Dröhnen von Motoren, das unaufhörliche Hubkonzert, Rufe von Händlern. Puh, ja, und die Gerüche. Eine intensive Mischung aus exotischen Gewürzen, brutzelndem Streetfood, aber eben auch Abgasen und Müll. Das gehört dazu. Überall wimmelt es von Menschen. Händler vor winzigen Läden, Handwerker in offenen Werkstätten, Lastenträger, die schier unglaubliche Lasten auf dem Kopf balancieren, Fahrrad- und Autorikschas, die sich irgendwie durchs Chaos schlängeln. Der berühmte Markt Chandni Chowk ist das pulsierende Herz, auch wenn er heute eher eine chaotische Verkehrsader ist und nicht mehr der elegante Kanal der Mogulzeit. Und mittendrin findest du immer wieder alte Havelis. Das waren mal prächtige, reich verzierte Wohnhäuser von Kaufleuten. Viele sind heute heruntergekommen, klar, dienen als Lager oder Werkstätten, aber ihre Mauern atmen noch Geschichte.
Und dann quasi auf Knopfdruck der Wechsel nach Neu-Delhi. Geplant Anfang des 20. Jahrhunderts von den britischen Architekten Lütyens und Baker als imperiale Hauptstadt. Breite, schnurgerade, baumbestandene Alleen wie der Rajpath, der vom riesigen Präsidentenpalast Rashtrapati Bhavan zum India Gate führt, diesem monumentalen Kriegsdenkmal. Großzügige Regierungsgebäude im Kolonialstil, weitläufige Gärten, eine geplante, ja fast schon sterile Ordnung im Vergleich zu Alt-Delhi. Das kommerzielle Zentrum ist Connaught Place, dieser riesige Kreisverkehr mit seinen Kolonnaden, wo sich moderne Geschäfte, Banken und internationale Ketten aneinanderreihen.
Aber selbst in Neu-Delhi ist der Kontrast nie weit. Wirklich nicht. Direkt neben dem schicken Connaught Place siehst du oft bettelnde Kinder. Und dieser Bruch, der zieht sich durch die ganze Stadt. Du hast hochmoderne, bewachte Wohnanlagen und glitzernde Shopping-Malls direkt neben riesigen Elendsvierteln, den sogenannten Juggis. Da leben die Menschen unter einfachsten Bedingungen, oft ohne feste Infrastruktur.
Krass.
Oder denk an Pahaganj, das Viertel nahe dem Bahnhof Neu-Delhi, bekannt als Backpackers-Mekka, voll mit billigen Guesthouses und Garküchen, aber auch ein Ort, an dem sich Gestrandete und, naja, Kleinkriminelle tummeln. Ein Reiseblogger erzählt die Geschichte einer 72-jährigen Britin, die dort irgendwie verloren gegangen war. Ein Sinnbild für die Härte, die Delhi eben auch haben kann. Überall diese visuellen Brüche. Satellitenschüsseln an verfallenden historischen Fassaden, klimatisierte Luxus-SUVs neben Eselskarren. Es ist diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, das ist es.
Und diese Stadt wächst und wächst unaufhörlich. Offiziell leben über 16,8 Millionen Menschen im nationalen Hauptstadtterritorium. Aber die gesamte Metropolregion, die ja auch die Satellitenstädte wie Noida, Gurugram, Ghaziabad und Faridabad in den Nachbarstaaten umfasst, die hat längst die 30-Millionen-Marke überschritten. Manche Quellen sprechen schon von über 31 Millionen. Das ist gigantisch. Und bringt natürlich immense Probleme mit sich. Die soziale Ungleichheit ist extrem sichtbar. Schätzungen sagen, dass etwa 14% in Slums leben. Und dann gibt es dieses krasse Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Laut Zensus von 2011 nur 868 Frauen auf 1000 Männer. Woran liegt es denn genau?
Ja, das hat mehrere Gründe. Leider spielt die gezielte Abtreibung weiblicher Föten immer noch eine Rolle. Traurig aber wahr. Ebenso wie eine höhere Sterblichkeit von Mädchen im Kleinkindalter in manchen Schichten. Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist auch die Arbeitsmigration. Viele Männer kommen alleine aus ländlichen Regionen nach Delhi, um Arbeit zu finden, während ihre Familien halt zurückbleiben. Das verzerrt die Statistik natürlich zusätzlich.
Verstehe. Und neben diesen sozialen Herausforderungen sind da ja die Umweltprobleme, die man förmlich riechen und sehen kann, wie du sagtest. Die Luftverschmutzung erreicht ja regelmäßig katastrophale Werte. Besonders im Winter legt sich dieser dichte, gesundheitsschädliche Smog wie eine Glocke über die Stadt. Was sind da die Haupttreiber?
Also, das ist ein komplexes Zusammenspiel. Der enorme Verkehr mit Millionen von Fahrzeugen ist sicher ein Hauptfaktor. Logisch. Dazu kommen Emissionen aus der Industrie, der Staub von unzähligen Baustellen und, ganz wichtig, im Herbst und Winter, das Abbrennen von Ernteresten auf den Feldern in den umliegenden Bundesstaaten Punjab und Haryana. Der Rauch zieht dann halt direkt nach Delhi. Die geografische Lage in einer Ebene, fast wie in einem Kessel, tut ihr Übriges, die Schadstoffe können schlecht abziehen.
Mhm.
Hinzu kommt die massive Verschmutzung des Yamuna-Flusses, der durch Delhi fließt und, ehrlich gesagt, eher einer Kloake gleicht. Und die Müllberge, wie die Deponie Ghazipur, die sind zu gigantischen, stinkenden Landmarken angewachsen. Diese Probleme sind nicht nur isoliert zu sehen, sie sind oft Symptome dieser rasanten, teils unkontrollierten Urbanisierung, die auf tief verwurzelte Strukturen und ja auch Gewohnheiten trifft.
Das klingt ziemlich düster, ja. Gibt es denn auch Ansätze, um diese gewaltigen Probleme in den Griff zu bekommen? Man hört ja immer wieder von der Metro.
Ja, die Delhi Metro ist definitiv ein Erfolgsprojekt und ein echter Hoffnungsschimmer. Ein riesiges, modernes und ständig wachsendes U-Bahn-Netz, das nicht nur die Stadt selbst, sondern auch viele der Satellitenstädte effizient verbindet. Für Millionen Menschen ist sie täglich eine saubere, klimatisierte und vor allem schnelle Alternative zum Albtraum auf den Straßen.
Okay, das ist gut.
Das Netz wird kontinuierlich ausgebaut und hat auch den Flughafen angebunden. Das ist ein enorm wichtiger Beitrag zur Mobilität und potenziell auch zur Luftqualität. Schon früher, Anfang der 2000er Jahre, gab es ja die Initiative, Busse, Taxis und Autorikschas auf komprimiertes Erdgas, also CNG, umzustellen. Das hat damals durchaus geholfen, auch wenn der Effekt durch den immer weiter wachsenden Individualverkehr teilweise wieder aufgefressen wird, muss man auch sagen.
Und gibt es Beispiele von außen, von denen Delhi vielleicht lernen könnte? Du hattest im Vorgespräch Kitakyushu in Japan erwähnt.
Genau. Kitakyushu war in den 1960ern eine der am schlimmsten verschmutzten Industriestädte Japans. Das Meer dort wurde Meer des Todes genannt. Kaum vorstellbar. Aber durch eine unglaubliche Kraftanstrengung von Bürgern, lokaler Verwaltung und der Industrie hat die Stadt eine komplette Kehrtwende geschafft. Gilt heute als Ökomodellstadt. Was man von Kitakyushu lernen kann, ist nicht nur die Technologie, sondern vor allem dieser Dreiklang. Es braucht das Engagement der Bürger, also bei Mülltrennung und Umweltschutzinitiativen, eine proaktive Stadtverwaltung und die Kooperation der lokalen Wirtschaft.
Klingt logisch.
Kitakyushu gibt sein Wissen heute im Rahmen von Städtepartnerschaften weiter, oft unterstützt durch internationale Netzwerke. Der Punkt ist halt, Veränderung ist möglich, selbst bei riesigen Problemen wie Abfallmanagement oder Luftverschmutzung. Aber es braucht diesen gemeinsamen Willen und oft auch einen langen Atem. Die Herausforderung für Delhi ist natürlich die schiere Größe und Komplexität, die alles potenziert, das ist klar.
Das leuchtet ein. Aber trotz all das Chaos und der Probleme gibt es ja auch überraschend viele grüne Oasen, oder? Man sollte die Parks nicht vergessen.
Zeit der Lodi- und Zayed-Dynastien vor den Mogolen, die sind unheimlich wichtig. Sie sind nicht nur historisch bedeutsam, sondern vitale Ruhezonen für die Bewohner. Wirklich Oasen. Viele Delhiites nutzen diese Parks frühmorgens für Yoga, Meditation, Joggen oder einfach um kurz durchzuatmen, bevor der tägliche Wahnsinn losgeht. Diese Parks sind essentiell für die Lebensqualität.
Ja, das glaube ich sofort. Und Delhi ist ja nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch ein riesiges kulturelles Zentrum. Was sollte man sich da nicht entgehen lassen, wenn man so einen Einblick bekommen will?
Oder gibt es viel zu entdecken? Zum Beispiel das National Crafts Museum, auch bekannt als National Handicrafts and Handlooms Museum. Es beherbergt eine riesige Sammlung traditioneller indischer Handwerkskunst, Textilien, Skulpturen, Keramik aus allen Regionen. Besonders toll ist der nachgebaute Dorfkomplex. Da kann man traditionelle Architektur sehen. Sehr anschaulich. Oder das National Museum am Rajpath. Das gibt einen umfassenden Überblick über 5000 Jahre indische Geschichte, Kunst und Kultur. Aber Kultur findet ja nicht nur im Museum statt, ne? Sie lebt in den Sprachen, den Religionen, den Festen und natürlich im Essen.
Gutes Stichwort. Sprachen und Religion. Das ist sicher auch ein ziemlicher Schmelztiegel, oder?
Definitiv. Hauptsprache ist Hindi, klar, gesprochen von über 80%, aber auch Urdu, historisch eng mit Delhi und der Mogul-Kultur verbunden, und Punjabi, das viele Sikh-Familien nach der Teilung Indiens 1947 mitbrachten, sind sehr präsent und haben offiziellen Status. Dazu kommen unzählige weitere Sprachen durch Zuwanderer aus ganz Indien, also Bengali, Tamil, Malayalam, Gujarati. Sprachlich ist es unglaublich vielfältig. Religiös sind die meisten Einwohner Hindus, etwa 82%. Aber es gibt eine große und historisch bedeutende muslimische Minderheit mit knapp 13%. Deren Präsenz ist besonders in Alt-Delhi und Vierteln wie Nizamuddin spürbar. Sikhs machen rund 3-4% aus und es gibt auch kleinere Gemeinschaften von Jains und Christen. Diese Vielfalt prägt das Stadtbild und das tägliche Leben enorm.
Und jetzt müssen wir natürlich über Essen sprechen. Die Quellen schwärmen ja förmlich davon. Delhi als Paradies für Foodies.
Ja, das kann man wohl sagen. Von unglaublich leckerem und günstigem Streetfood bis hin zu gehobener Sterneküche gibt es wirklich alles. Echt alles. Ihr müsst unbedingt Chole Bhature probieren. Das sind würzige Kichererbsen mit riesigen, fluffigen, frittierten Fladenbroten. Ein Traum.
Okay, klingt gut.
Oder das berühmte Butter Chicken, das angeblich hier in Delhi erfunden wurde. Dann die unzähligen Kebab-Varianten. Ein Reddit-Nutzer empfiehlt zum Beispiel die zarten Kakori-Kebabs bei Alkhauser. Das sind so Spieße aus fein gehacktem Lammfleisch. Sehr lecker. Nicht zu vergessen, Chaat in allen Variationen. Diese würzig-süß-sauren Snacks sind eine echte Geschmacksexplosion. muss man probiert haben. Und Gulgappe, diese kleinen, knusprigen Teigkugeln, die man direkt am Stand mit gewürztem Wasser und allerlei Füllungen gefüllt bekommt.
Ach ja.
Ja, die heißen je nach Region auch Panipuri oder Putschka und natürlich Momos, diese gefüllten Teigtaschen tibetischen Ursprungs. Die gibt es gedämpft, frittiert oder sogar als Tandoori-Momos aus dem Lehmofen.
Wow, klingt fantastisch. Aber man liest auch immer wieder die Warnung vor Deli Belly.
Ja, da ist Vorsicht geboten, klar. Besonders bei Streetfood. Die Hygiene ist nicht immer optimal und der Magen europäischer Besucher ist oft nicht an die lokalen Keime gewöhnt. Also langsam anfangen, vielleicht eher an Ständen essen, wo viel los ist. Das ist meistens ein gutes Zeichen.
Guter Tipp.
Oder man hält sich an etablierte Restaurants oder Ketten wie Haldirams. Die bieten eine riesige Auswahl an indischen Snacks und Gerichten in sauberer Umgebung an. Aber die kulinarische Vielfalt zu erkunden, das gehört definitiv zum Daily-Erlebnis dazu.
Zu diesem Erlebnis gehören ja anscheinend auch die Geschichten, die die Leute so erzählen. Auf Reddit wurde diese Anekdote aus dem Lodi Garden geteilt, über einen angeblichen Machtwechsel zwischen zwei Gemeinschaften auf dem Markt von Shah Jahanabad.
Ja, diese Art von mündlich überlieferten Geschichten sind faszinierend. In der Anekdote ging es darum, wie die Frauen der Gemeinschaft A angeblich die Männer der Gemeinschaft B verführt haben sollen, was dann dazu führte, dass Gemeinschaft A nach und nach die Kontrolle über die Geschäfte im alten Markt übernahm. Ob da historisch was dran ist, lässt sich kaum überprüfen, ehrlich gesagt.
Schwer zu sagen, ja.
Aber solche Geschichten, ob wahr oder Legende, sind Teil des sozialen Gedächtnisses einer Stadt. Sie spiegeln oft unterschwellige Spannungen, Vorurteile oder historische Machtverschiebungen wider. Und sie zeigen, wie die Bewohner ihre eigene, oft komplexe Geschichte interpretieren und weitererzählen. Das ist Teil dessen, was die Identität eines Ortes ausmacht, jenseits der offiziellen Geschichtsschreibung.
Also, fassen wir mal zusammen. Delhi ist definitiv eine Wucht. Laut, oft schmutzig, chaotisch, überfüllt. Ja, das kann man nicht schönreden. Aber gleichzeitig ist es eben auch unglaublich lebendig, farbenfroh, voller Energie und Überraschungen. Ein Reiseblogger nannte es harte Liebe. Das trifft es vielleicht ganz gut. Die Stadt fordert dich heraus. Sie kann unglaublich anstrengend sein.
Oh ja.
Aber sie gibt dir auch unheimlich viel zurück, wenn du dich darauf einlässt. Der Tipp mit den Ohrstöpseln aus einem anderen Blog ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Haha, wahrscheinlich nicht.
Wichtige Tipps für Besucher scheinen also zu sein. Nutzt die Metro, um dem schlimmsten Verkehrschaos zu entgehen. Seid wachsam, besonders in touristischen Gegenden wegen Schleppern und kleinen Betrügereien. Sucht euch bewusst Ruhepausen in Parks oder Tempeln. Und achtet auf eure Sicherheit, besonders nachts.
Und warum ist dieses intensive, widersprüchliche Delhi für uns alle relevant, auch wenn wir vielleicht nie hinfahren? Weil Delhi, wie unter einem Brennglas, viele der globalen Megatrends und Herausforderungen unserer Zeit zeigt. Die Wucht der Urbanisierung, die sozialen Verwerfungen der Globalisierung, dieses ständige Ringen zwischen tief verwurzelter Tradition und Hypermoderne. Die extreme Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Delhi ist ein Ort, an dem die Zukunft mit voller Kraft auf eine unglaublich lange und vielschichtige Vergangenheit prallt. Das ist ein Prozess, der in vielen Metropolen des globalen Südens stattfindet. Aber in Delhi mit einer besonderen Intensität und Sichtbarkeit.
Ein Reiseblogger formulierte es so: Delhi steht auf einem Friedhof untergegangener Machtzentren. Dieser Gedanke hat etwas Eindringliches, finde ich. Dieser ewige Zyklus aus Aufbau, Zerstörung und Wiederaufbau über Jahrtausende von Indraprastha bis Neu-Delhi und den heutigen Satellitenstädten. Was sagt uns das über die Natur von Städten, über Zivilisationen? Und während Delhi heute weiter wächst, mit seiner Identität ringt und versucht, seine gigantischen Probleme zu bewältigen, welche Zukunft kann eine solche Stadt der extremen Kontraste haben? Das ist doch wirklich Stoff zum Nachdenken, oder?
Absolut.
Danke fürs Dabeisein bei dieser Erkundungstour durch Delhi. Lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Danke.